Ich kann vielleicht vorab sagen, dass es für den es von Interesse ist, diesen Workshop in langer Version recht bald schon im Norden von Deutschland gibt. Also normalerweise mache ich diese Art von Ausbildung nicht innerhalb von 1,5 Stunden, sondern innerhalb von 6 bis 8 Stunden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich versuche in die 1,5 Stunden alles reinzubekommen, was ich in den 6 bis 8 Stunden mache, was so gut wie unmöglich ist. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist, ich versuche, das Allerwichtigste zu sagen, was aber mehr eine Einleitung ist als eine wirkliche Ausbildung für das Material. Ich weiß nicht, wer von euch das Material kennt. Das sind diese New Beginnings DVDs, um die es hier geht. Und in diesem Paket befinden sich 2 DVDs. Eine DVD ist mit den Präsentationen und die andere ist mit den Outlines für den Sprecher. Das heißt, wenn ihr diese DVD in euren DVD-Player steckt, dann könnt ihr auswählen zwischen 25 Themen und könnt die abspielen und habt jeweils zu jedem Thema eine Präsentation von bis zu 120 Bildern. Nicht jedes Mal sind es 120 Bildern, aber es kann so sein, dass es auf 120 kommt. Manchmal sind es nur 100, manchmal sind es 110. Und zu diesen Bildern habt ihr dann ein Outline, DIN A4 Format. Auf diesem Outline ist auf der einen Seite das Bild in Kleinformat und auf der anderen Seite seht ihr, was zu diesem Bild gesagt werden soll. So ist das auf dieser DVD. Jetzt muss ich dazu sagen, diese Outlines für den Sprecher, das werdet ihr sehen, wenn ihr das Material zu Hause habt, sind recht lang. Nämlich bis zu 25 oder 30 DIN A4 Seiten lang. Das sollte euch nicht schocken, denn es ist trotz allem möglich, das Material zu verwenden. Du hast eins da, das ist wunderbar. Sehr gut, aha. Ja, dann darf ich das rumgeben einmal zum Anschauen. Ist das in Ordnung? Dann, ich gebe das einfach mal rum. Ihr könnt euch das anschauen. Nur, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das aussieht. Also, das ist das erste Outline von dieser DVD. Man kann sich die alle ausdrucken und dann hat man eigentlich das Skript von dem Vortrag, von der Bibelstunde, von dem, was man sagen möchte in seinem Hauskreis, wie auch immer ihr das Material verwendet. Diese DVD ist so gedacht, dass sie sowohl in Hauskreisen, in Bibelstunden als auch in öffentlichen Vorträgen verwendet werden kann. Alles, was ihr braucht, ist ein DVD-Player oder ein Computer, um das eben zu zeigen. Ihr braucht diese 30 DIN A4 oder 25 DIN A4 Seiten nicht auswendig lernen. Das sage ich gleich vorneweg, denn der eine oder andere meint, oh Hilfe, jetzt muss ich gleich alles im Kopf haben. Auch das braucht ihr nicht, sondern ihr könnt das ganz einfach vom Skript ablesen. Das ist kein Problem. Klappt das irgendwie? Bekommst du das hin? Okay. Sonst. Okay. Aus irgendwelchen Gründen bekommen wir das nicht größer. Aber dann müssen wir das einfach so machen. Genau. Wer, das sage ich auch dazu, wer an den Zitaten aus dieser Präsentation interessiert ist, kann mir einfach ein E-Mail schreiben. Ich schicke euch die gerne zu. Ich habe die separat in einem Word-Dokument. Für wen das von Interesse ist, das könnt ihr alles haben. Ist kein Problem. Es tut mir leid, dass es so klein ist. Aus irgendwelchen Gründen, wie gesagt, funktioniert das nicht. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir ganz offiziell und starten wir mit einem Gebet. Guter Vater im Himmel, wir sind so dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbringen dürfen, um darüber nachzudenken, wie wir Menschen für dich erreichen können. Vater, wir wissen, dass es nicht um reine Informationsvermittlung geht, sondern darum, das Herz anderer Menschen zu erreichen. Und wir wissen, dass du ein Meister darin bist und darin warst und deshalb möchten wir von dir lernen. Bitte hilf uns zu verstehen, was es in unserer Umgebung zu tun gibt und wen wir ansprechen können, mit wem wir in Kontakt kommen können, um ihnen von dir zu erzählen. Und hilf uns, dass wir lernen und verstehen, so zu arbeiten, wie du es getan hast, dass wir mit deinen Augen sehen und dass wir das Herz unserer Mitmenschen, unserer Freunde, unserer Familienmitglieder erreichen können. Wir bitten dich um deine Anwesenheit heute Morgen und um deinen Heiligen Geist, den du versprochen hast, und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Ellen White sagt, jeder wahre Jünger wird in das Reich Gottes geboren, um ein Missionar zu sein. Wer von dem lebendigen Wasser trinkt, wird selbst eine Quelle des Lebens. Der Empfänger wird zum Geber. Ich weiß nicht, wie euch das ging, als ihr Jesus kennengelernt habt. Ich kann nur von mir sprechen. Trotz, dass ich ein Adventistenkind bin, habe ich mich ganz spät erst für Jesus entschieden. Und als ich Jesus kennengelernt habe, war das für mich so, als wenn Jesus mein Herz füllt und ich gerade nur so übersprudelte. Ich musste gerade weitergeben, was ich bekommen habe. Ich vergleiche das ganz gerne mit diesem Beispiel. Mein Leben gleicht einem Wasserglas. Und wenn ich morgens früh aufstehe, dann ist mein Wasserglas leer. Und wenn ich dann am Morgen Zeit mit Jesus verbringe, dann füllt Jesus mein Wasserglas randvoll. Das ist so voll, dass wenn ich durch den Tag gehe und Menschen treffe, die durstig sind, ich denen etwas von meinem Lebenswasser abgeben kann. Und jetzt stellen wir uns vor, ich treffe 5 durstige Menschen am Tag, die dieses Lebenswasser brauchen, was ich am Morgen bekommen habe. Denen gebe ich alle einen Schluck ab aus meinem Glas. Was passiert automatisch am Ende des Tages? Das Glas ist leer. Wenn ich dann nicht zu Jesus gehe und es mir wieder füllen lasse, dann habe ich nichts zum Geben. Dann bin ich nicht, dann bin ich nicht diese lebendige Quelle. Ich sprudel nicht über. Und ich glaube, das ist oftmals der Haken. Manchmal realisieren wir nicht, dass wir selber ein Missionsfeld sind. Manchmal ist unser Wasserglas leer. Dann sind wir das Missionsfeld und wir brauchen jemanden, der zu uns kommt, um uns etwas zu geben. Wenn das so ist, dann sollten wir uns persönlich fragen, wo stehe ich? Und soll nicht mein Wasserglas erst überrandvoll sein, damit ich abgeben kann? Und wenn das so ist, dann habe ich etwas zu geben. Denn es ist interessant, den Menschen, denen wir begegnen, die merken sehr schnell, ob unser Glas randvoll ist oder leer. Die merken sehr schnell, ob wir etwas zu geben haben oder nicht. Und da, glaube ich, fängt Missionsarbeit an. Es ist die persönliche Vorbereitung, die persönliche Zeit, die ich mit Jesus verbringe, im Gebet und im Studieren, dass ich etwas zu geben habe. Denn wenn wir nichts zu sagen haben, Menschen merken das sofort. Das ist für Menschen nicht interessant, wenn wir keine Antworten auf ihre Fragen haben. Das Herz der Missionsarbeit, was ist damit gemeint? Ganz einfach, dieses kleine Wörtchen geh. Und auch da fängt das Problem meistens schon an. Denn wenn wir hier lesen geh, wie zum Beispiel in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung, ist uns das ganz bekannt. Aber was braucht es, um zu gehen? Und das ist genau der Haken. Es braucht nämlich unseren Einsatz. Es braucht unsere Energie und es braucht unsere Entscheidung. Jawohl, das tue ich. Es braucht Aktion von unserer Seite und es braucht eine ganz klare Entscheidung. Sonst würden wir nicht gehen, sonst würden wir auf unserem Stuhl sitzen bleiben. Das heißt, Evangelisation und Mission und auch diese Arbeit mit diesem Material, was nicht fürs Bücherregal gedacht ist übrigens, bedeutet wirkliche Arbeit. Evangelisation, behaupte ich, ich arbeite seit 8 Jahren ungefähr als Missionar, ist Knochenarbeit. Das ist harte Arbeit. Das ist viel mehr Arbeit, als gerade vor einem Computer zu sitzen und was zu tippen oder was auch immer. Warum? Weil wir mit Menschen arbeiten. Und wir wissen alle, Menschen sind nicht so einfach. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht in verschiedenen Bereichen. Wenn wir mit Menschen arbeiten, braucht es unseren vollen Einsatz. Und es braucht unsere volle Energie und es braucht diese Kontinuität und die Entscheidung von uns, jawohl, ich gehe, komme, was wolle und ich bleibe dabei. Was geschieht nun, wenn wir gehen? Was geschieht, wenn wir dem folgen, was es da in Markus 16, Vers 15 heißt? Geht hin in alle Welt. Zuallererst einmal, und das bedenken wir manchmal gar nicht, sind wir gehorsam. Jesus sagt zu uns, geht hin. Wenn ich gehe, dann bin ich gehorsam. Und ich folge dem, was Jesus sagt. Die Bibel sagt auch, dass wir mit Kraft ausgerüstet werden, wenn wir denn gehen. Manchmal denken wir, ach ja, ich muss erst warten, bis ich die Kraft habe und bis ich alle Antworten habe und bis ich völlig ausgerüstet bin und dann gehe ich. Auch das funktioniert nicht immer. Ich kann euch sagen, als ich angefangen habe, als Bibelarbeiter zu arbeiten, hatte ich keine Ausbildung. Ich habe in meinem Leben nie eine Bibelstundenreihe selber bekommen von jemandem. Ich glaube, in meinem Leben 2 oder 3 Bibelstunden bekommen und mehr nicht. Ich war nicht vorbereitet, ich hatte nicht das Wissen, ich konnte nicht viele Bibeltexte auswendig, aber ich habe mich entschlossen zu gehen. Ich habe gesagt, ich gehe und ich vertraue darauf, dass Gott mich ausrüsten wird. Und das hat er gemacht. Wenn ich nie diese Entscheidung getroffen hätte, ich gehe, dann würde ich wahrscheinlich heute noch sitzen und nie wäre etwas passiert. Das heißt, erst kommt die Entscheidung von uns und dann werden wir ausgerüstet. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Das heißt, ihr müsst nicht erst diese 25 Vorträge alle durchkauen und alle auswendig können, um anzufangen. Sondern wichtig ist, wenn ihr nach Hause kommt, dass ihr das Material nehmt und dass ihr sofort damit beginnt. Und was wird uns verheißen? Die Bibel sagt, Menschen werden kommen. Und das ist interessant. Gottes Wort wird nie leer zurückkehren. Das heißt, sobald wir etwas ausstreuen, wird etwas geschehen. Und das ist genauso wichtig für uns zu verstehen. Wir können nicht erwarten, dass Menschen zu uns kommen, um die Botschaft zu hören, wenn wir nicht zu ihnen gehen. Und das ist ganz wichtig. Manchmal meinen wir, auch wir bleiben einfach in unserer Gemeinde und wir machen ein schönes Programm und das wird alles wunderbar und die Menschen werden schon kommen. Das funktioniert im Regelfall nicht. Wenn Menschen zur Gemeinde kommen, ohne dass wir etwas dazu tun, glaube ich, dass das ein doppelter Segen ist, das ist ein doppeltes Geschenk. Aber das ist nicht etwas, was wir erwarten können. Zum Beispiel, ich arbeite und wohne in Schweden bei Lifestyle TV in der Nähe von Malmö. Und wir haben die Gemeinde in Malmö direkt in der Stadt. Und wir sind so gesegnet, kann ich sagen, dass wir fast jeden Sabbat Menschen haben, die in die Gemeinde kommen und fragen, oh, ist hier ein Gottesdienst? Können wir hier kommen? Ist das offen? Dürfen wir hier mit teilhaben? Und wir sind immer ganz erstaunt und fühlen uns immer reich beschenkt, dass diese Menschen kommen und fragen. Aber trotzdem darf uns das immer nicht davon abhalten, auch zu gehen. Denn das ist, glaube ich, das extra Geschenk, was Gott uns gibt. Das heißt, es braucht wirklich unsere Anstrengung. Sollten Sünder zur Gemeinde kommen, um das Evangelium kennenzulernen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Gemeinde soll zu den Sündern und zu den Menschen rausgehen, um ihnen das Evangelium nahezubringen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht warten, bis jemand kommt. Denn dafür, wissen wir alle, ist die Zeit einfach zu kurz. In Matthäus 13, Vers 3 finden wir dieses Beispiel vom Sämann. Da heißt es, siehe, der Sämann ging aus zu säen. Ist uns allen bekannt. Auch hier spricht es davon, wir gehen hinaus. In Lukas 5 haben wir dieses Beispiel mit den Netzen. Da heißt es, fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Auch da hat es etwas mit Arbeit zu tun, mit dem Hinausgehen, mit dem Hinunterlassen. Das hat Energie gebraucht. Und in Matthäus 9, wir kennen das, da heißt es, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Es geht also immer um dieses Rausgehen. Ich glaube, das müssen wir im Blick behalten, wenn wir mit diesem Material arbeiten. Dass wir das nicht in unserem Wohnzimmer haben und darauf warten, dass jemand kommt und fragt, oh, was hast denn du für eine schöne DVD? Denn das wird normalerweise nicht geschehen. Wenn wir Menschen fischen wollen, müssen wir ihnen begegnen, wo sie sind. Und das bedeutet, wir müssen wissen, wo Menschen sind. Wir müssen verstehen, wie sie denken. Wir müssen ihre Fragen verstehen und wir müssen Antworten auf ihre Fragen haben. Erst dann können wir ihnen wirklich helfen. Es tut mir leid, dass das so klein ist. Ich versuche das mal zu lesen. So erteilte Jesus seinen Jüngern ihren Auftrag. Er hatte alle Vorkehrungen für die Durchführung des Werkes getroffen und übernahm selbst die Verantwortung für dessen Erfolg. Solange sie seinem Wort gehorchten und in Verbindung mit ihm arbeiteten, würden sie nicht versagen können. Geht zu allen Völkern, gebot er ihnen. Geht bis zu den entferntesten Teilen der bewohnten Welt und wisst, dass ich auch dort sein werde. Wirkt im Glauben und voller Vertrauen, denn es wird nie geschehen, dass ich euch verlasse. Es ist sehr interessant, was es hier heißt. Es sagt, und er übernahm selbst die Verantwortung für den Erfolg. Und auch das ist wichtig für uns zu wissen, wenn wir mit diesem Material arbeiten. Der Erfolg liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Ob sich ein Mensch entscheidet, ob sich 100 Menschen entscheiden, ob sich vielleicht im ersten Jahr keiner entscheidet, das liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Für uns ist es nur wichtig, dass wir die Entscheidung treffen und sagen, wir gehen, komme, was wolle und wir bleiben dabei. Es heißt hier auch, wirkt im Glauben und voller Vertrauen. Ich glaube, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Und Jesus wird uns den Erfolg schenken. Und auch hier müssen wir verstehen, Erfolg in unseren Augen sieht anders aus als Erfolg in Gottes Augen. Gott schaut, er misst mit anderem Maß. Und zum Beispiel, wenn ich war oft im Ausland und habe Evangelisationen gehalten und hatte viele Menschen da. Und viele Menschen haben sich für die Taufe entschieden. Manchmal 100, manchmal 200 bis zu, ich glaube, mehr als 1000. Und trotzdem muss ich sagen, selbst wenn sich nur ein Mensch entschieden hätte, hätte ich es trotzdem gemacht. Denn es kommt nicht auf die Zahl an. Erfolg lässt sich nicht in Zahlen messen. Auch das müssen wir, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Das ist ganz wichtig für uns. Das heißt, es geht um die Qualität. Es geht darum, dass wir dabei bleiben und dass wir alles tun, was wir können, was in unserer Macht steht, um unseren Gegenüber zu erreichen. Alles andere liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Manchmal meinen wir müssten Heiliger Geist spielen. Und wir müssten Menschen noch gerade zu einer Entscheidung pushen, weil uns das nicht schnell genug geht. Auch das ist nicht unsere Aufgabe, weil Gott sagt, das liegt in meinem Verantwortungsbereich und jeder Mensch hat ein anderes Tempo. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über Entscheidungen sprechen. Also, ich habe euch gesagt, auf dieser DVD sind 25 Themen, illustrierte Vorträge und die Präsentationen dazu. Die Frage ist, wie beginne ich mit diesem Material zu arbeiten, wenn ich jetzt damit nach Hause gehe? Was wäre der erste Schritt? Wie fange ich an? Und Asi empfiehlt das Folgende. Asi empfiehlt, eine Kleingruppe zu machen, weil das auf der ganzen Welt sehr erfolgreich durchgeführt wurde. Das heißt, heute sagt man Kleingruppe, vorher hat man Hauskreis gesagt, ist im Endeffekt das Gleiche. Ihr wisst, was ich meine. Warum eine Kleingruppe? Weil das ganz leicht zu organisieren ist. Man braucht nur ein Wohnzimmer oder eine Küche, man braucht einen Raum, wo man sich treffen kann. Und das Zuhause ist immer ein neutraler Ort. Das heißt, wir brauchen keine große Werbung machen, wir brauchen keine 5000 Flyer drucken, die brauchen wir auch nicht verteilen. Und wir brauchen keine Miete zahlen, sondern wir haben unser Zuhause und laden unsere Freunde oder unsere Arbeitskollegen, wen auch immer, die Menschen, die uns wichtig sind, laden wir einfach zu uns nach Hause ein. Und Menschen kommen gerne zu uns nach Hause, denn da ist die Schwellenangst gleich null. Das ist anders, als wenn ich in eine Gemeinde gehe oder wenn ich in einen Vortragssaal gehe. Sie wissen also, wohin sie kommen und das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Und deshalb ist das so ein erfolgreiches Prinzip. Auch ist es sehr einfach für uns zu organisieren, denn da braucht es nicht viel zu organisieren. Und die Kosten sind gering, fast bei null. Kommt ein bisschen drauf an, was wir jetzt, ob wir Saft auf den Tisch stellen oder was auch immer für Getränke oder was wir da auffahren an Buffet, was eigentlich alles nicht nötig ist. Ihr wisst, was ich meine. Die Kosten sind so gut wie bei null und die Werbungskosten sind so gut wie bei null. Genauso. Also wir können, meine Freunde haben das gemacht, die haben gesagt, wir wollen eine Kleingruppe starten, wir wollen Menschen einladen. Wir machen selber Einladungen und die haben also ganz liebevolle Einladungskarten gestaltet. 10 Stück, soweit ich weiß. Und die sahen ganz, ganz toll aus und die haben sich dann 10 Menschen herausgesucht aus ihrem Freundeskreis und haben gesagt, diese 10 Menschen laden wir ein. Und dann haben sie mit ihnen gesprochen, sind hingegangen, haben ihnen diese Karte gegeben. Was glaubt ihr, was passiert ist, als die Freunde diese liebevoll gestaltete Einladungskarte gesehen haben? Haben die in den Müll geworfen? Haben die gesagt, oh, habe ich keine Lust, habe ich keine Zeit? Haben sie nicht. Sie waren alle begeistert und haben sich alle gefreut über diese schön gestaltete Einladungskarte und die kam gleich in die Küche oder an die Pinnwand. Für solche Einladungen hat man normalerweise irgendwo einen Platz in der Wohnung, wo man die hinstellt oder hinlegt, damit man daran erinnert wird, aha, ich bin eingeladen, da sollte ich hingehen oder man trägt sich das in den Kalender ein. Was passiert ist, alle 10 Personen sind gekommen. Also es braucht nicht viel. Und ich glaube, das ist wichtig für uns. Es braucht auch nicht ein großes Team. Das heißt, wenn ihr einen Hauskreis macht, ihr könnt das alleine machen. Kein Problem. Ihr könnt das aber auch im Team machen. Asi empfiehlt immer, ein Team zu haben von 4 Personen, einen Sprecher, also in dem Fall werdet ihr das, weil ihr jetzt dann nach dem Workshop wisst, wie das hier vor sich geht, einen Assistent, der unter die Arme greifen kann, wenn es irgendwas zu tun gibt, der einspringen kann, wenn ihr vielleicht mal krank seid oder wenn es euch nicht gut geht, einen, der sich um die Technik kümmert, vielleicht sagt ihr, ich brauche keinen, der sich um die Technik kümmert, die 2 Knöpfe kann ich auch alleine drücken, dann braucht ihr den nicht, und einen Gastgeber. Jetzt kann es sein, dass ihr sagt, ich habe kein Team, ich habe keinen, mit dem ich arbeiten kann, ich mache das alles alleine. Ist auch möglich, ist kein Problem. Das kommt ein bisschen drauf an. Aber ich denke zurück an das, was Jesus getan hat, als er die Jünger ausgesendet hat, die waren auch nicht alleine. Also ich würde mir zumindest eine Person suchen, mit der ich zusammenarbeiten kann, mit der ich auch gewisse Dinge teilen kann und zusammen beten kann. Denn es kommen immer Schwierigkeiten auf. Wenn man Mission macht, ist immer irgendwas, was da plötzlich aufkommt. Um effektiv einzuladen, würde ich das Folgende tun. Ich würde mir eine Liste schreiben von Menschen, die mir wichtig sind. Und ich würde darum beten, dass Gott mir Menschen zeigt, die er vorbereitet hat. Und die dann alle aufschreiben und dann für diese Menschen beten und sie dann einladen. Würde einfach hingehen mit einer ganz einfach gestalteten Karte oder einem Flyer oder einem Zettel. Das muss alles nicht perfekt sein, das kann handgeschrieben sein, das ist umso persönlicher. Und würde mit diesen Menschen sprechen, würde sagen, Mensch, ich habe etwas, was dich bestimmt interessiert. Das kann deine Fragen beantworten, die du vielleicht hast. Das hat mir geholfen, das hat mich begeistert, das hat mein Leben verändert. Möchtest du nicht kommen? Ganz simpel, einfach, auf den Punkt. Ich weiß, dass das manchmal eine Herausforderung ist, gerade wenn es um die Menschen geht, die sehr nahe um uns herum sind. Arbeitskollegen, die uns jeden Tag sehen und die uns kennen, Nachbarn, die uns kennen, Familienmitglieder. Das ist für uns oftmals schwierig. Trotzdem möchte ich euch ermutigen, macht es. Macht es einfach und geht nicht irgendwo in die Stadt zu fremden Menschen zuerst, sondern geht zuerst zu den Menschen, die euch nahestehen, um sie für Jesus zu gewinnen. Darauf ist dieses Material ausgelegt. Das heißt, ihr braucht nicht erst eine Meinungsumfrage machen, um Menschen kennenzulernen, sondern geht genau zu diesen Menschen. Freunde, Arbeitskollege, Geschäftspartner, Nachbarn, Familienmitgliedern, Bekannte. Das ist unsere Zielgruppe. Diese Menschen wollen wir erreichen. Darauf ist das ausgelegt. Ich habe das schon zum Teil erwähnt, was hier steht. Wir sollten immer den Wert der Veranstaltung erläutern. Das heißt, wir sollten den Menschen persönlich sagen, wie wichtig uns das ist. Wenn wir nicht davon begeistert sind, dann können wir auch nicht erwarten, dass andere Menschen begeistert sind davon. Wenn wir nicht ergriffen sind von dem, worum es hier geht, von der Botschaft, dann können wir auch nicht andere begeistern. Es gibt diesen Slogan, nur Begeisterte können begeistern. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ganz wichtig ist auch, dass wir den Menschen bewusst machen, die wir einladen, dass sie zum ersten Abend kommen. Ganz, ganz wichtig. Warum? Es wurde eine Studie gemacht und man hat herausgefunden, dass 80% der Menschen, die am ersten Abend zu dieser Veranstaltung kommen, die ganze Veranstaltung oder die ganze Reihe mitstudieren und sich am Ende für die Taufe entscheiden. 80%. Ich finde, das ist ein enorm hoher Prozentsatz. Das heißt, wer von Anfang an dabei ist, bleibt normalerweise dabei. Deshalb sollten wir wirklich darauf achten, dass die Menschen kommen. Und das heißt manchmal, sie zu erinnern. Das heißt, ich kann sie einmal einladen, aber dann kann ich sie nochmal anrufen und sagen, Mensch, in 3 Tagen treffen wir uns, denk dran, komm vorbei, ich würde mich freuen, das wird ganz toll und wir sprechen über das und das Thema. Dass sie einfach das im Hinterkopf haben, aha, wichtig, da muss ich hin. Am Abend selber brauchen wir immer ein Abendprogramm. Das heißt, wir müssen wissen, was mache ich denn an diesem Abend? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, wenn ich kein Ziel habe, dann werden das die Gäste auch nicht haben. Die werden nämlich nur kommen mit der Erwartung, aha, etwas passiert und dann liegt es an uns, dass wir durch den Abend führen. Das heißt, das sollte ich vorher wissen, wie der etwaige Ablauf ist. Ich sollte ein paar Getränke bereitstehen haben, ganz was Einfaches. Bibeln, auch ganz wichtig, wir können nicht erwarten, dass jemand eine Bibel mitbringt. Das wissen Menschen beim ersten Mal oftmals nicht. Und das ist jetzt wichtig, das ist nämlich nicht Teil dieser DVD, aber ich würde es empfehlen, ja? Ja, also ich, normalerweise halte ich immer wie sagt man das auf Deutsch? Ja, genau, sondern ich sage sofort, worum es geht. Also ich rede nie gerne drum herum, sondern sage, es geht um, wir wollen die Bibel studieren und wir wollen schauen, ob die Bibel Antworten auf unsere Lebensfragen hat und ob das heute noch relevant für uns ist. Und ich habe selber für mich persönlich relevante Antworten gefunden, die einen Unterschied gemacht haben für mich und die möchte ich einfach mit dir teilen, ganz persönlich. Also ich würde nie drum rumreden, denn sonst fühlen sich die Menschen ganz komisch, wenn sie dann kommen und ihnen wurde vorher nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Genau. Ja, würde ich machen. Hätte ich kein Problem. Manche Menschen sagen dann, mir ist das nicht so recht in der Gruppe. Ich bin interessiert, aber lieber alleine. Kein Problem. Dann macht ihr einfach eine Bibelstunde 1:1, dass ihr mit jemandem die Bibel einfach so studiert. Ist gar kein Problem. Auch dafür ist das Material wunderbar geeignet. Also es muss nicht unbedingt ein Hauskreis sein. Vielleicht sagt ihr auch, Hauskreis ist mir zu viel. Das überfordert mich. Ich möchte einfach einem Menschen Bibelstunden geben und damit beginnen, weil ich das noch nie gemacht habe. Gar kein Problem. Auch dafür ist das Material gut zu verwenden. Da ist nämlich ein kleiner Unfall passiert. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aus irgendwelchen uns nicht erklärbaren Gründen wurde anstatt die korrigierte Fassung die unkorrigierte Fassung auf diese DVD gebrannt. Ich weiß, dass das nicht gut ist, aber es ist nicht so katastrophal, wie es sich anhört. Das heißt, in der Übersetzung sind manchmal kleine Fehler. Es gibt bald eine neue DVD. Das heißt, es wird eine neu erstellt oder neu gebrannt, die diese Fehler nicht hat. Ah, sie arbeitet daran und die kommt bald raus. Und da wir nachher eure Adressen haben, denn jeder, der diese DVD bekommt, hinterlegt seine Adresse, wird die Christiane Theiss jeden kontaktieren, der diese DVD hat, um sicherzustellen, dass ihr auch die korrigierte Fassung bekommt. Also nicht, dass ich habe schon viele Feedbacks bekommen, ach, da sind ja kleine Fehler drin in der Übersetzung und so weiter. Das war nicht so geplant. Die Firma, die das hergestellt hat, hat anstatt die korrigierte Fassung die unkorrigierte Fassung gebrannt. Also nur, dass ihr das wisst. Die korrigierte liegt schon vor und ihr werdet die dann später auch bekommen. Nur, dass ihr das wisst. Okay, auf dieser DVD ist eines nicht drauf, und zwar eine Zusammenfassung der jeweiligen Themen. Ich würde das grundsätzlich empfehlen, selber zu erstellen. Das bedeutet nicht, dass ihr stundenlange Schreibarbeit machen müsst, sondern was es mit der Zusammenfassung meint, ist einfach kurz die Bibeltexte zu dem Thema, Schlüsselwörter, sodass Menschen einfach etwas in der Hand haben, wenn sie nach Hause gehen, was sie nochmal selber nachschlagen und studieren können. Das muss nicht perfekt sein. Ich habe schon Bibelstunden spontan gegeben und wollte etwas hinterlassen und habe es mit der Hand aufgeschrieben. Kein Problem für die Menschen. Manchmal ist das in unseren Köpfen so, dass wir alles perfekt haben müssen und seitenlang. Das muss alles nicht sein. Solange Menschen etwas haben, wo sie nachschlagen können, sind sie glücklich. Das ist das, was ich euch empfehlen würde, selber zu erstellen, um das Menschen an die Hand zu geben. Dann ist es leichter für sie. Okay, kommen wir einmal zu dem Punkt, hier heißt es Vorbereitung der Predigten, aber gilt genauso für diese Bibelstunden, für dieses Material, denn der Aufbau ist der gleiche. Ihr habt in diesen Skripten immer drei Teile in jedem Vortrag. Das ist immer die Einleitung, immer der Hauptteil und immer ein Aufruf. Das steht nicht drüber in diesen Outlines. Da steht nicht Einleitung und dann kommt der Text, Hauptteil, dann kommt der Text, Aufruf und dann der Text, sondern ihr könnt das ganz leicht selber erkennen, denn es gibt immer eine Geschichte als Einleitung und dann folgen alle Bibeltexte, also das Bibelstudium und dann kommt wieder eine Geschichte für den Aufruf oder eine Illustration. Ganz wichtig ist, dass wenn ihr das vorbereitet und ihr euch entscheidet, dass ihr nicht den ganzen Vortrag macht, nicht alles Material, was da drin ist, weil es so lang ist, streicht niemals die Einführung oder den Aufruf heraus. Ihr könnt das kürzen, aber streicht es nicht komplett. Das ist ganz wichtig. In jedem dieser Vorträge sind, ich glaube, etwa 20 bis 25 Bibeltexte. Auch die braucht ihr nicht alle verwenden. Das heißt, 10 reichen gut aus. 12 reichen auch aus. Das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Gruppe ihr habt, mit wem ihr studiert, dass ihr das anpassen könnt. Aber nur, dass ihr eine etwaige Hausnummer habt. Generell für Bibelstunden würde ich immer empfehlen, nicht mehr als 10 bis 12 Bibeltexte zu verwenden. Denn irgendwann wird das so viel für unseren Gegenüber, der kann das nicht mehr aufnehmen. Der muss dem ja auch folgen können. Ich kann euch eine interessante Erfahrung erzählen, gerade zu dieser Vorbereitung und zu diesen drei Teilen, also zu dieser Struktur. Das ist noch gar nicht lange her. Da ist ein Team ins Ausland gegangen. Ich mache öfter Missionsreisen mit größeren Gruppen. Und wir treffen uns jeden Morgen, um gemeinsam Andacht zu machen und um eine Feedbackrunde zu haben, wie es in den jeweiligen Gemeinden, in denen wir predigen, denn vorangeht. Und so haben wir uns dann morgens getroffen und haben dann so in der Runde haben besprochen, ja und wie ist es denn in eurer Gemeinde gegangen? Und dann kam ein Team und sagte, toll, die ganze Gemeinde ganz voll, ganz viele Besucher, alle begeistert. Ja und wie ist es mit der Predigt gegangen? Und sie haben dieses Material benutzt, das gibt's auf vielen Sprachen. Ja, ist gut gegangen. Ja und habt ihr einen Aufruf gemacht? Nö, Aufruf haben wir keinen gemacht. Ach so, nee, das war uns irgendwie komisch. Wir waren da zu nervös und wir wussten ja nicht, wie die Menschen reagieren. Das haben wir einfach weggelassen. Na gut, haben wir gesagt, morgen Abend macht ihr einen Aufruf. Ist ganz wichtig, dass ihr unbedingt einen Aufruf macht. Einfach nur eine Frage stellen. Ja gut, wir machen das, kein Problem. Der Abend kam, sie waren in ihrer Gemeinde, am nächsten Morgen treffen wir uns. Und fragen wieder, und wie ist es gegangen? Wunderbar. Hunderte von Gästen, alle begeistert. Predigt, toll gegangen. Und, wie war der Aufruf? Ja, wir haben keinen gemacht. Oh, ja, warum denn nicht? Ja, wir hatten ein bisschen Angst und dann waren wir nervös und dann wussten wir nicht wie und dann ist uns die Frage nicht mehr eingefallen. Aber wir können ja morgen einen machen. Und so kam der nächste Abend und ihr könnt euch denken, was passiert ist. Beim dritten Abend hatten sie nicht mehr Mut, sondern weniger und haben wieder keinen Aufruf gemacht. Bitte tut nicht den gleichen Fehler, macht nicht den gleichen Fehler. Ein Aufruf ist nach jedem Vortrag, nach jeder Predigt, nach jeder Bibelstunde, nach jedem Hauskreis absolut wichtig. Eine Bibelstunde oder eine Predigt oder ein Vortrag ohne einen Aufruf, da fehlt etwas. Warum? Wenn ich Gottes Wort höre, wenn der Heilige Geist an meinem Herzen arbeitet, dann ist es immer an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ganz egal, wie groß oder wie klein die Entscheidung ist. Dieses Team hat dann übrigens hinterher dann doch Aufrufe gemacht. Sie haben dann doch allen Mut zusammengenommen und haben es dann gemacht. Aber wenn wir es nicht von Anfang an machen, gerade wenn wir es nicht gewohnt sind, dann wird die Nervosität und die Angst bei uns umso größer, je weiter wir in Bibelstunden oder Hauskreisen vorangehen. Warum? Weil wir in unserem europäischen Feld hier es nicht gewohnt sind, dass uns jemand zu einer Entscheidung aufruft. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Vielleicht sagt ihr in euren Gemeinden, habt ihr an jedem Sabbat eine Predigt mit einem Aufruf. Ich erlebe das nicht so. Wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, höre ich Predigten und ganz, ganz, ganz selten höre ich am Ende einer Predigt einen Aufruf. Auch hier gibt uns Ellen White den Rat und sie sagt, nach jeder Predigt muss ein Aufruf erfolgen. Das ist wie, als wenn ich die Angel auswerfe und den Fisch am Haken habe und ich hole die Angel nicht, ich hole es nicht ein, ich hole den Fang nicht ein. Da bleibt der Fisch am Haken und irgendwann verrottet der am Haken. Das macht keinen Sinn. Und wenn wir Menschen führen möchten, Schritt für Schritt, und erwarten, dass sie am Ende eine Entscheidung für Jesus treffen und sich taufen lassen wollen und ein Teil der Gemeinde sein möchten, dann müssen wir von vorne anfangen und sie Schritt für Schritt führen. Wir können nicht erwarten, dass sie peng, von heute auf morgen, eine große Entscheidung treffen, sondern es sind viele kleine Schritte. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Denn unser Ziel sollten wir nie aus dem Auge verlieren. Wir möchten Menschen zu Jesus führen und ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist unser Ziel, was über allem steht. Und dafür möchten wir arbeiten. Ellen White sagt, denn das Geheimnis unseres Erfolges und unserer Kraft als Volk, das für die Wahrheit eintritt, besteht in unmittelbaren persönlichen Aufrufen an jene, die interessiert sind. Dabei bekunden wir unerschütterliches Vertrauen in den Allerhöchsten. Interessant. Das Geheimnis unseres Erfolges liegt in unmittelbaren persönlichen Aufrufen. Und oftmals vergessen wir das. Warum? Warum vergessen wir das? Weil wir manchmal vielleicht zu viel Angst haben und das in den Hinterkopf schieben, weil wir das nicht gewohnt sind. Weil wir das vielleicht selber nicht erlebt haben, dass jemand uns Bibelstunden gegeben hat und uns zu einer Entscheidung geführt hat, weil wir vielleicht selber manche Entscheidungen noch gar nicht getroffen haben, das kann viele Gründe haben. Aber wir haben den Ratschlag, dass das das Geheimnis ist des Erfolges. Nun, Entscheidungen zu treffen, das ist immer ein Prozess. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Ganz egal, ob ich ein paar Schuhe kaufe oder ein Haus oder ein Auto oder was auch immer das ist, die Entscheidung, die wird nicht von einer Sekunde auf die nächste getroffen, sondern das ist ein Prozess, durch den ich gehe. Manchmal ist der kürzer, manchmal ist der länger. Der eine ist mehr entschlussfreudig als der nächste. Das wissen wir auch. Und kommt drauf an, für was wir uns entscheiden müssen. Dann sind wir etwas zögerlich oder manchmal auch etwas schneller in der Entscheidung. Ich kann euch sagen, von meinem Papa zum Beispiel, er hat mir das irgendwann erzählt und ich fand das recht passend, gerade als Beispiel hierfür. Er ist kein Adventistenkind. Und ist, als er von zu Hause ausgezogen ist, ist er dann irgendwann in die Gegend gezogen, wo meine Mutter gelebt hat. Und irgendwann waren sie Nachbarn. Und nun meine Mutter war Adventistenkind schon immer, ihre Eltern Adventisten, also meine Großeltern. Und mein Vater hat dann direkt nebenan gewohnt. Und meine Oma ist dann hingegangen und war der Missionar und hat sich gekümmert und ja, wie geht's denn und so weiter. Und ach, irgendwann kam es dann, ja, sollen wir nicht die Bibel studieren? Und er fand das alles ganz spannend. Und am Ende kam es dann so, dass er dann wirklich die Bibel studiert hat. Hat er natürlich auch meine Mama kennengelernt und das ging dann alles so weiter, die ganze Sache. Und dann kam der Prediger und hat dann gesagt, aha, nun gebe ich weiter Bibelstunden. Und dann fing das also an, erste, zweite Bibelstunde. Und mein Papa, dem ging das alles viel zu langsam. Der sagte dann, glaube ich, in der zweiten, dritten Bibelstunde, so, hat er gesagt, jetzt ist gut hier, sagt er, ich möchte jetzt nächste Woche getauft werden, denn ich glaube sowieso alles, was in der Bibel steht. Sagt er, egal, was du mir zeigst aus der Bibel, ich nehme das sowieso alles an, weil das ist alles wahr und das ist alles Gottes Wort, aber ich möchte jetzt getauft werden nächste Woche. Wie hat der Prediger reagiert? Der war völlig geschockt, das ging dem viel zu schnell. Hat er gesagt, das ist unmöglich, das geht überhaupt nicht, wir müssen erstmal alles durchstudieren. Mein Papa hat gesagt, nein, ich kann überhaupt nicht warten, weil das sowieso alles war. Schlussendlich haben sie dann doch weiter studiert, aber es hat dann nicht mehr so ganz lang gedauert. Der Prediger wusste dann, aha, jetzt muss ich mal hier einen Zahn zulegen. Bei manchen Menschen dauert das ein bisschen länger. Ich weiß von Menschen, die 2 Jahre brauchen, um sich zu entscheiden. Dann müssen wir ihnen die Zeit geben und nicht meinen, wir müssen sie ins Taufbecken schubsen. Auch das ist nicht unsere Aufgabe, denn auch da geht es darum, diesen Prozess zu verstehen. Und der sieht wie folgt aus. Es gibt immer, egal wobei, 4 Stufen der Entscheidung. Die gibt es immer, egal ob beim Schuhkauf oder bei was auch immer. Wir gehen immer durch diese 4 Stufen der Entscheidung. Zuallererst brauchen wir die Information. Wenn ich keine Information habe, kann ich keine Entscheidung treffen. Bleiben wir bei diesem banalen Beispiel vom Schuhkauf. Ich brauche Information, was gibt es, was habe ich für Auswahl, wie ist die Qualität, wie ist die Farbe, wie ist der Preis, all solche Dinge. Und dann bin ich in der Lage, wenn ich einen Überblick habe, wenn ich die Informationen habe, dass ich auch eine Entscheidung treffen kann. Denn dann wächst bei mir die Überzeugung, aha, dieses Modell ist genau das, was ich eigentlich suche und was ich eigentlich brauche. Und wenn die Überzeugung wächst, dann wächst auch das Verlangen, das ist das, was ich kaufen möchte. Und wenn ich das Verlangen habe, dann tue ich's. Und genauso ist es auch bei Bibelstunden. Genauso ist es, wenn ich mit Menschen die Bibel studiere. Es sind genau die gleichen Schritte. Menschen brauchen zuerst einmal die Information und mit der Information wächst die Überzeugung und das Verlangen, das auch in die Tat umzusetzen. Das heißt, ich kann keinen dieser 4 Schritte überspringen. Das funktioniert nicht. Manchmal meinen wir, weil wir so viel Wissen haben, und ich glaube, wir sind sehr gesegnet mit sehr viel Wissen und mit sehr viel, mit sehr viel Hintergrund, dass wir meinen, ach, wir werfen einfach die ganze Information raus und peng, der Mensch wird sich sofort entscheiden. Wir überspringen die Überzeugung und das Verlangen. Alles nicht so wichtig. Information, peng, sofort musst du dich entscheiden. Und das funktioniert nicht. Wenn Menschen diese 2 Schritte überspringen, was wird auf kurz oder lang passieren? Sie werden frustriert sein, weil die Information nicht zum Teil ihrer persönlichen Erfahrung geworden ist. Und diese Zeit müssen wir ihnen lassen, dass der Heilige Geist an ihrem Herzen arbeiten kann, dass sie Dinge überdenken können für sich selber, dass sie sie persönlich annehmen können, um dann auch wirklich eine Entscheidung in die Tat umsetzen zu können. Ich muss ganz kurz hier draufschauen. Aha, okay. Uiuiui. Okay, ich werde versuchen, das kurz vorzulesen. Und das ist ganz wichtig. Es tut mir leid. Ihr könnt das hinterher per E-Mail bekommen. Ist kein Problem. Viele sind ihrer Schuld überführt worden und spüren die Notwendigkeit eines sündenvergebenden Heilandes. Und dennoch sind sie lediglich um die Folgen ihrer Schuld besorgt. Wenn hier kein entscheidender Angriff der Wahrheit auf ihre Herzen erfolgt, wenn hier nicht im richtigen Moment die rechten Worte gesagt werden, die zur Entscheidung rufen, weil das Gewicht der Schuld schon so schwer wiegt, dann werden die Überführten weiterleben, ohne sich mit Christus zu identifizieren. Die goldene Gelegenheit geht vorbei. Sie haben sich nicht Gott übergeben und sie entfernen sich mehr und mehr von der Wahrheit, mehr und mehr von Jesus, und sie werden nie ihren Platz an der Seite Jesu einnehmen. Ist uns bewusst, welche Verantwortung wir haben, wenn wir rausgehen, um Menschen von Jesus zu erzählen? Es spricht hier von dieser goldenen Gelegenheit. Wenn wir nicht wirklich Menschen auch zur Entscheidung führen, wenn wir ihnen nicht diese Fragen stellen, wenn wir sie nicht fragen, dann gehen goldene Gelegenheiten vorbei. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten und er bereitet Menschen vor, dass sie in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Und dann liegt es an uns, dass wir uns von Gott führen lassen und auch den Mut haben, die Frage zu stellen. Stellt euch vor, ich habe in Island gearbeitet als Missionar für eine Zeit. Und gerade bevor ich kam, war ein anderes Team von Bibelarbeitern dort. Und die haben für ein Jahr dort gearbeitet. Und von denen habe ich erfahren, dass die also, als sie angefangen haben zu arbeiten, in die Gemeinde gekommen sind und gemerkt haben, da sind so viele Gäste. Und diese Gäste kommen jede Woche. Aber die waren weder getauft, noch bekamen die wohl richtig Bibelstunden oder sie wussten gar nicht, welchen Hintergrund diese Menschen haben. Und dann haben sie herausbekommen, ja, die Menschen wissen alles. Die haben auch schon Bibelstunden bekommen. Die sind sehr interessiert, die kommen jeden Sabbat in die Gemeinde. Dann sind diese Bibelarbeiter zu den Menschen hingegangen und haben gesagt, sag mal, was hält dich eigentlich davon ab, dass du dich taufen lässt? Wisst ihr, was die Menschen gesagt haben? Gar nichts, uns hat nur niemand gefragt. Ist uns bewusst, dass Gott Menschen vorbereitet und dass Menschen bereit sind, Entscheidungen zu treffen und dass wir vielleicht manchmal im Weg stehen, weil wir nicht den Mut haben, zu fragen? Menschen werden nicht in die Gemeinde stürmen, im Regelfall nicht, und sagen, ich möchte jetzt getauft werden. Es liegt an uns, dass wir hingehen. Da sind wir wieder bei diesem Wörtchen geh. Es liegt an uns, dass wir nachfragen, wo der Mensch steht, dass wir auch wissen, welche Fragen der Mensch hat und was er noch braucht. Und da liegt es an uns, dass wir das auch tun. Und das braucht manchmal etwas Mut. Denn das sind wir nicht gewohnt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Religion oftmals etwas sehr Privates ist und man ist nicht gewohnt, unbedingt darüber zu sprechen. Aber oftmals haben wir in unserem adventistischen Denken mehr Probleme, als dass der andere sie hat. Menschen haben im Regelfall nicht so viel Stress, wie wir es haben. Das heißt, denken wir daran, es heißt hier, die goldene Gelegenheit geht vorüber und Menschen entfernen sich mehr von Gott. Wenn ein Mensch heute nach einer Bibelstunde überzeugt ist und wir ihn nicht zu einer Entscheidung führen, dürfen wir nicht erwarten, dass er eine Woche später bei der nächsten Bibelstunde die gleiche Überzeugung hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass einer immer dagegen arbeitet und dass so viele Dinge in einer Woche passieren können, dass wir einfach nicht davon ausgehen können, dass der Mensch nach einer Woche sagt, toll, ja, ich bin immer noch überzeugt von dem, was ich letzte Woche gehört habe. Jetzt bin ich bereit, eine Entscheidung zu treffen. Das ist oftmals nicht der Fall. Denn wir wollen ja in jeder Bibelstunde den Mensch oder in jedem Hauskreis den Mensch Schritt für Schritt ein bisschen weiterführen. Wenn es um Entscheidungen geht, dann sollten wir immer beobachten. Ganz wichtig. Von Jesus heißt es, er sprach jede Seele unmittelbar an und wandte sich an jedes einzelne Herz. Er beobachtete die Gesichter seiner Zuhörer, gewahrte das Aufleuchten ihrer Mienen, den raschen zustimmenden Blick, der besagte, dass die Wahrheit ihre Seelen getroffen hat. Ellen White schreibt viel, viel mehr darüber, über die Art und Weise, wie Jesus Menschen beobachtet hat und wie er gesehen hat, was in einem Menschenherz vor sich ging. Wir können nicht in das Herz eines Menschen schauen, aber wir können sehr wohl erkennen, ob der Mensch zum Beispiel begeistert ist von dem, was er hört, ob er wütend wird. Wir können am Gesichtsausdruck schon erkennen, ob die Botschaft aufgenommen wird oder nicht. Und ich hab angefangen, dafür zu beten, dass Gott mir zeigt und dass Gott mir seine Augen schenkt, um zu erkennen, was in dem Menschen vor sich geht. Und ich glaube, dass Gott das tut und dass Gott diese Gebete erhört und dass wir erkennen dürfen, was in dem Mensch vor sich geht. Bestes Beispiel. Ich habe mal eine Predigt gehalten in einer Gemeinde und ich wusste, da ist ein nicht-adventistischer Besucher. Und während der Predigt merkte ich, der konnte kaum auf seinem Stuhl sitzen bleiben. Der wurde so nervös, weil er mit dieser Botschaft, mit dem, was er gehört hat, überhaupt nicht übereingestimmt hat. Nach 3/4 der Predigt hatte ich den Eindruck, der wird gleich aufspringen und gleich wütend umherbrüllen, weil er so wütend ist. Hat er nicht gemacht. Aber am Ende der Predigt habe ich dann gehört, dass ihm das gar nicht gepasst hat. Wenn ich nicht beobachtet hätte, hätte ich das gar nicht gemerkt. Dann wäre ich auch gar nicht in der Lage, zu dieser Person hinzugehen und nachzufragen und zu helfen. Denn vielleicht geht es um eine Mini-Kleinigkeit, die falsch verstanden wurde oder wo einfach irgendwas schief liegt, was ich innerhalb von 2 Sätzen aus der Welt schaffen kann. Aber da heißt es, dass wir beobachten und dass wir beobachten lernen. Manchmal sind wir so vertieft in unsere Zettel und in unsere ganzen Unterlagen, weil wir das vielleicht auch nicht gewohnt sind, dass wir vor Schreck ganz vergessen, dass da jemand gegenüber sitzt. Auch da möchte ich euch ermutigen, versucht, dass ihr wirklich das persönlich macht. Und es muss nicht alles 100% so geschehen, wie das auf dem Papier steht, sondern dass ihr wirklich auch im Augenkontakt seid mit dem Menschen und lernt zu beobachten. Denn wir sollten nach dem Wirken des Heiligen Geistes Ausschau halten. Und wir wissen, dass es verglichen in Johannes 3 mit dem Wind, der bläst. Wir sehen den Wind nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Wenn wir draußen einen Sturm haben, dann sehen wir die Blätter am Baum. Wir sehen aber den Wind an sich nicht. Wir sehen immer die Auswirkung. Und genauso ist es, wenn der Heilige Geist am Menschenherzen arbeitet. Wir sehen immer die Auswirkungen. Und manchmal sind die positiv und manchmal sind die negativ. Denn wonach wir Ausschau halten, sind immer Zeichen von Überzeugung. Wir wollen immer wissen, ist ein Mensch überzeugt von dem, was er hört, oder ist er es nicht? Und da gibt es sowohl negative als auch positive Anzeichen, wie zum Beispiel hier, das sind nur einige wenige Beispiele. Freude, das Weitergeben, Tränen, Fragen, sichtbare Veränderungen, Ärger und Einwände. Wir sehen hier sowohl positiv als auch negativ. Sind alles Zeichen von Überzeugung. Wenn ich eine Bibelstunde habe und jemand wird ärgerlich, dann werde ich nicht auch ärgerlich. Sondern dann sage ich, wunderbar. Denn dann weiß ich, aha, da arbeitet der Heilige Geist und da passiert etwas und da wächst etwas. Da lasse ich mich überhaupt nicht von dem Ärger irritieren. Denn wenn ich jetzt auch ärgerlich werden würde und anfangen würde zu diskutieren, was würde das bringen? Gar nichts. Ich bin ja nur da, um dem Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt genauso wütend werde wie er, da kann ich gleich einpacken. Da werde ich ihm nicht helfen können. Da werde ich ihm nur im Weg stehen. Das heißt, lasst euch nicht irritieren, auch nicht von Einwänden, von Tränen, von diesen negativen Anzeichen. Im Grunde genommen ist das alles gut, denn wir wissen, etwas passiert. Ich habe es erlebt, dass Menschen, die Bibelstunden bekommen haben, dass die sich gleich alles aufgeschrieben haben und das ihrem Nachbarn erzählt haben. Auch das ist ein Zeichen von Überzeugung. Denn sie wollten das Gehörte gar nicht für sich behalten, sondern gleich weitergeben. Also lasst euch nicht irritieren, ganz egal, was in den Menschen vor sich geht, weil Gott immer am Menschenherzen wirkt. Ellen White sagt, wenn Personen, bei denen Überzeugung da ist, nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Entscheidung gebracht werden, besteht die Gefahr, dass die gewonnene Überzeugung zerrinnt. Wenn ihr also Anzeichen von Überzeugung seht, dann führt den Menschen zu einer Entscheidung. Stellt immer eine Frage der Entscheidung, und die ist ganz einfach. Denn es gibt eine Schlüsselfrage, die ihr immer gebrauchen könnt, in jedem Hauskreis, in jeder Bibelstunde, in jedem Vortrag. Und die ist: Was hält dich davon ab? Und das können wir variieren und können das einsetzen, was zu unserer jeweiligen Bibelstunde, unserem Vortrag, was auch immer gerade passt. Ich kann sagen: Was hält dich davon ab, daran zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist? Oder: Was hält dich davon ab, heute eine Entscheidung zu treffen, dich taufen zu lassen? Warum stelle ich nicht die Frage: Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Könnte ich ja auch fragen. Ganz einfach. Wenn ich meinen Gegenüber frage: Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Hat er nur die Option, Ja oder Nein zu antworten. Ich möchte aber nicht nur ein Ja und ein Nein. Ich möchte wissen, warum. Wenn ich jetzt frage: Was hält dich davon ab, die Bibel als Gottes Wort anzunehmen? Kann der Mensch nicht sagen Ja, kann auch nicht sagen Nein, sondern muss mir begründen, warum oder warum nicht. Und das hilft uns zu verstehen, wo der Mensch wirklich steht. Denn wenn ich weiß, wo der Mensch dann steht, dann kann ich ihm helfen. Vielleicht sagt mein Gegenüber: Gar nichts hält mich davon ab. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich nehme das an für mich. Wunderbar. Dann hat er die Entscheidung getroffen. Vielleicht sagt mein Gegenüber aber auch: Unmöglich. Das geht überhaupt nicht, weil das und das und das und das und das. Und nennt uns 5 Gründe. Diese 5 Gründe würden wir nicht kennen, wenn wir nur eine Ja-Nein-Frage stellen würden. Das heißt, in jedem Fall würde ich immer dazu raten, diese Frage zu stellen. Wenn ihr Einwände habt, auch das passiert sehr häufig in Bibelstunden, verzweifelt nicht. Wunderbar, wenn es Einwände gibt. Ich liebe Einwände in Bibelstunden. Dann weiß ich nämlich genau, womit der Mensch gerade kämpft, und dann kann ich den Menschen auch helfen. Manchmal sofort. Auch ich weiß ja nicht auf jede Frage eine Antwort und auf jeden Einwand einen Bibeltext. Aber es ist wichtig, dass wir das von unserem Gegenüber erfahren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel unser Gegenüber sagt: Es ist mir unmöglich, dass ich den Sabbat annehme, weil ich eine Familie zu versorgen habe, weil ich arbeiten muss, weil ich keine Zeit habe, weil ich den Rasen mähen muss, was auch immer. Was mache ich? Dann sage ich nicht: Ja, pass mal auf, stell dich nicht so an. Das kann ja nicht so schwer sein. So entkräfte ich sicher keinen Einwand. Sondern ich führe ihn zur Bibel und zeige ihm am Hand der Bibel, warum es so wertvoll ist und so wichtig ist und was Gott eigentlich mit dem Sabbat vorhat. Es ist wichtig, dass wir die Lösung, die wir präsentieren für den Einwand, immer nur aus der Bibel holen und nicht aus unseren eigenen Ideen und Gedanken und den Menschen noch gerade zu verstehen geben: Stell dich nicht so an, so schwer kann das doch gar nicht sein. Denn wenn es auf der Bibel basiert, dann geben wir den Menschen immer die Möglichkeit, das auch wirklich anzunehmen, weil das nicht unsere eigenen Ideen sind, sondern weil es das ist, was Gott sagt und was Gott möchte. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen: Ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich alle Einwände entkräfte anhand der Bibel, denn dann müsste ich ja 200 Bibeltexte im Kopf haben. Auch das ist kein Problem. Wenn ihr mir ein E-Mail schreibt, bekommt ihr von mir eine Liste mit jeglichen Einwänden, die bei Bibelstunden und bei all diesen Themen gegeben werden können, und mit allen passenden dazugehörigen Bibeltexten, die ihr anwenden könnt, um diese Einwände zu beantworten oder zu entkräften. Ihr könnt das einfach formlos mir, ihr bekommt nachher meine E-Mail-Adresse, könnt ihr mir einfach ein E-Mail schicken, ich schicke euch das gerne zu, ihr könnt euch das ausdrucken, in eure Bibel legen oder kleben oder was auch immer, und dann habt ihr das immer dabei und seid immer vorbereitet. Wenn ihr jetzt anhand der Bibel gezeigt habt, wie wichtig es ist, diese Entscheidung zu treffen, und alle Einwände entkräftet habt, dann sagt ihr nicht so: Und das war jetzt die Bibelstunde, jetzt sind wir fertig, sondern ihr stellt wieder die gleiche Frage. Denn ihr möchtet den Menschen ja zu einer Entscheidung führen. Das heißt, ihr kommt zurück zu dieser Frage, gibt es noch etwas, was dich davon abhält, die Entscheidung zu treffen? Vielleicht sagt der Mensch, oh ja, ich habe ganz vergessen. Natürlich, ich kann die Entscheidung nicht treffen, weil... Und dann geht ihr wieder zurück zur Bibel und entkräftet den Einwand und stellt dann wiederum diese Frage. Gibt es noch irgendetwas, kann ich dir helfen? Gibt es noch was, was dich davon abhält? Und wenn ihr das 2 oder 3 Mal macht, das kann gut möglich sein, lasst euch nicht abhalten davon, immer wieder diese Frage zu stellen. Die Menschen sind im Regelfall sehr, sehr dankbar dafür, dass jemand da ist, der ihnen diese Einwände auch wirklich erklären kann und ihnen zeigen kann, dass das nicht so ein großer Einwand ist. Bitte. Wenn ich merke, dass der Mensch nicht bereit ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen, dann werde ich ihn nicht pushen und nicht 10-mal diese Frage stellen und sagen, und du verlässt diesen Raum nicht, bevor du mir eine Antwort gegeben hast. Natürlich nicht. Dann sicherlich würde ich sagen, denk darüber nach, bete drum, studier das für dich nochmal selber und ich gebe ihm den Raum und die Zeit und frage dann aber nächste Woche und bleib dran, vielleicht während der Woche und ruf ihn an und frage, kann ich dir helfen? Mensch, gibt's noch was ich für dich tun kann? Aber im Regelfall, wenn das passiert, ich würde immer versuchen, dran zu bleiben und nachzuhaken. Ich weiß zum Beispiel, ich muss nur gerade hier auf die Zeit schauen, ganz kurz nur, wir sind jetzt so gut wie am Ende. Ich hatte einen Bibelstundenkontakt und das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ein ganz, ganz netter älterer Herr, 85 Jahre, glaube ich. Ich habe ihn getroffen in der Schweiz. Der wohnte auf so einem Hügel da, einsam für sich und habe angefangen, mit ihm die Bibel zu studieren. Und er war ein ganz, ganz gläubiger, katholischer Herr und war ganz begeistert, dass wir die Bibel studiert haben. Wunderbar. Und dann haben wir also angefangen und jedes Mal sagt er, ja, das ist wunderbar, das glaube ich alles und oh, toll und ich bete auch und hat das für sich selber nochmal durchstudiert, alles prima. Und ich habe schon gedacht, das läuft so rund irgendwie, ist das ein bisschen komisch, aber ist ja schön. Und dann kam es also so zu diesen schwierigeren Themen, Prophetie und Daniel und Offenbarung und dann habe ich gedacht, naja, mal schauen, wie das jetzt vor sich geht. Und dann kamen wir also zu dieser Sabbat-Sonntag-Geschichte und dann hatte ich also diese Bibelstunde, ging wie immer hin und er machte auf und strahlt und sagt, setz dich mal hin hier und jetzt fangen wir an zu studieren. Und dann fingen wir also an zu lesen. Und es ging also um den veränderten Ruhetag und den Sonntag. Und plötzlich saß dieser ältere Herr, der sonst immer so fröhlich war. Und ich merkte fast, wie die Wut in ihm hochstieg. Und sein Gesicht wurde feuerrot. Und ich habe schon Stress gehabt, weil ich gedacht habe, 85-jähriger älterer Herr, ich habe nicht, dass irgendwas passiert hier, nur weil ich Bibel schon gebe. Und ich hatte schon Sorge und habe schon gesagt, regen Sie sich nicht auf. Ich sage, wir lesen hier nur aus der Bibel. Ich sag hier gar nichts. Wir lesen nur, was hier steht. Und irgendwann ist das aus ihm herausgebrochen und er sagt, das kann ja alles gar nicht möglich sein, dass sie mir sagen, dass alles falsch ist und mein ganzes Leben habe ich das geglaubt. Und er feuerte da so richtig los. Und ich habe gesagt, ja, ich sag, Sie brauchen sich gar nicht aufregen. Ich sag, ärgern Sie sich nicht. Das ist völlig unnötig. Ich sag, wir lesen einfach, was hier steht. Ich sag, denken Sie jetzt nicht, seien Sie nicht wütend, wir lesen einfach. Ja gut, wir lesen jetzt einfach. Und dann lasen wir also wieder diese Texte und dann ging das wieder los und er hat sich wieder aufgeregt. Und am Ende habe ich gedacht, naja gut, der hat so einen roten Kopf, der regt sich so auf. Da kann ich nicht viel tun im Moment. Ich habe innerlich gebetet und habe ihm dann gesagt, wissen Sie, ich sage, mir ist es wichtig, dass Sie verstehen, was die Bibel sagt. Was ich sage, hat keinen Wert. Ich möchte, dass Sie nur wissen, was Gott möchte und was Gott sagt. Ja, das machte Sinn für ihn. Ich sage, und deshalb lasse ich Ihnen jetzt meine Unterlagen hier. Ich sage, Sie können das lesen für sich. Der hätte mich fast aus seinem Haus rausgeworfen, so wütend war er. Sie lesen das für sich und dann denken Sie darüber nach, beten Sie darum, was richtig ist. Und ich lasse Ihnen noch das Buch da, aber am 7. Tag. Ich sage, wenn Sie möchten, können Sie das noch lesen und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, war ganz wütend und ja, ist gut. Jetzt gehst du dann auch, sagt er zu mir, jetzt ist genug. Ja, sage ich, alles klar. Ich sage, wir sehen uns nächste Woche, ich bete für Sie und dann reden wir nochmal. Ja, grummelte vor sich hin und ich bin dann gegangen und habe die ganze Woche gebetet für ihn und die Gemeinde hat gebetet, alle haben gebetet für ihn. Und ich wusste nicht, was mich erwartete darauf in der folgenden Woche. Bin ganz normal wieder hin. Ihr könnt euch vorstellen, ich stehe an der Tür und wusste nicht, was mir jetzt da geschieht. Entweder ich kriege die Ohrfeige oder, ich meine, man weiß ja nicht, was passiert. Also ich klopfte und klingelte. Die Tür ging auf. Mir gegenüber steht dieser ältere Herr, strahlt mich an und sagt, das ist ja wunderbar, dass du kommst. Und ich habe gedacht, meint er mich? Ich war ganz irritiert. Ich sag, ja, war ja so ausgemacht. Ja, komm doch mal rein und das ist ja so toll und wir studieren jetzt die Bibel. Und überhaupt sagt er zu mir, dass der Sabbat der richtige Ruhetag ist, das habe ich ja schon immer gewusst. Habe ich gesagt, okay, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Sagt ihr, und das Buch, das ist ja sowieso das Allerbeste. Das habe ich gleich mit meinem katholischen Nachbarn weitergegeben. Der muss das nämlich jetzt auch mal wissen. Ein Zeichen von Überzeugung. Im ersten Moment konnte ich nichts erreichen, aber Gott hat das getan, was mit Menschenworten nicht möglich war. Das heißt, um das zu beantworten, manchmal braucht der Mensch einfach Zeit und ich muss ihn nicht pushen, eine Entscheidung zu treffen. Und dann darf ich ihm die Zeit geben und darauf vertrauen, dass Gott tut, was ich nicht tun kann. Schlussendlich, wir sind mit der Zeit schon drüber. Am Ende, wenn der Mensch die Entscheidung getroffen hat, ist es wichtig, versiegelt die Entscheidung mit einem Gebet. Das ist wichtig, dass der Mensch versteht, es geht nicht darum, dass ihr hört, welche Entscheidung er getroffen hat, sondern es geht darum, dass Gott weiß, welche Entscheidung er getroffen hat. Denn schlussendlich entscheidet sich der Mensch für Gott und nicht für uns. Und deshalb ist es ganz wichtig. Bitte. Ihr verzeiht mir kleine Fehler. Ich switche immer zwischen Deutsch und Englisch und manchmal komme ich durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Am Ende möchte ich euch das eine mitgeben, was mir eine sehr große Ermutigung war in der Arbeit mit Menschen. Es heißt nämlich bei Ellen White, euer Erfolg hängt nicht so sehr von euren Kenntnissen und Ausführungen ab, als von der Fähigkeit, den Weg zum Herzen der Menschen zu finden. Evangelisation und Missionsarbeit ist immer Arbeit für den Mensch, von Mensch zu Mensch. Es geht immer darum, das Herz des Menschen zu erreichen und nicht nur reine Informationen zu vermitteln. Denn damit helfen wir den Menschen nicht, sondern dass wir für Menschen da sind, dass wir Zeit mit ihnen verbringen, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, um ihnen zu helfen und dass wir ihnen Jesus näher bringen. Und Gott wird das Bemühen segnen. Am Ende seht ihr hier, das ist meine E-Mail-Adresse, mamrahil@europeforjesus.net. Ihr könnt euch die abschreiben, ihr könnt mir jederzeit, das sage ich auch dazu, ein E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt zum Material, wenn ihr euch unklar seid über etwas, wenn ihr gewisses Material wollt, das ich erwähnt habe während des Workshops, gebt mir das einfach weiter, schreibt mir ein E-Mail. Ich sage dazu, es braucht mich normalerweise 48 Stunden, um das E-Mail zu bearbeiten. Ich schaffe das nicht innerhalb von peng 2 Stunden. Außer wenn ihr dazu schreibt, Alarm ganz dringend, muss sofort beantwortet werden. Aber sonst gebt mir bitte etwas Zeit, dass ich das beantworten kann. Okay. Ja. Ja, das ist M-A-A-M R-A-H-I-L @europe, eine 4, dann Jesus als Wort, .net. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, möchte mit einem Gebet abschließen und dann könnt ihr das Material bekommen. Guter Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbringen durften, um darüber nachzudenken, wie wir Menschen besser für dich erreichen können. Vater, und du weißt, dass wir diese Arbeit nicht ohne dich tun können und dass wir nur entscheiden können, dass wir gehen und dass du dich um alles andere kümmerst, weil wir wissen, dass wir nicht die Verantwortung tragen für den Erfolg dieser Arbeit. Vater, aber du siehst unsere Herzen und du siehst unsere Bereitschaft und ich möchte dich bitten, dass du einen jeden segnest, der heute hier war, dass du uns den Mut gibst, hinauszugehen zu den Menschen, gerade da, wo sie sind, um ihnen von dir zu erzählen und dass du uns diese Fähigkeit gibst, Menschen für dich zu erreichen, ihr Herz anzusprechen und ihnen zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.